Hallo Lars.
Hallo Andrea.
Wie geht's dir in München?
Mir geht's ganz gut in München. Falls die Zuhörenden ein Rauschen im Hintergrund hören, das könnte der Kühlschrank sein, der direkt hinter der Wand, wo ich sitze, ist, und der ist irgendwie sehr laut.
Ja, du hast dich gut platziert.
Direkt beim Kühlschrank, genau.
Ja.
Da habe ich mir erstmal eine Fritz Cola Classic Light Taste, No Sugar, habe ich mir geholt.
Oh, die hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Fritz Cola.
Aber ich glaube, Fritz Cola hat gerade so eine Vertrauenskrise. Fällt
Wirklich?
mir gerade so auf. Ich glaube, weil die, es ist ja, es wird ja gerade diskutiert in Deutschland, ob es eine, jetzt muss ich mal gerade gucken, tipp, 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 ob es eine Zuckersteuer geben soll. Und ich glaube, dass der, oder ist das Fritz Cola? Nicht, dass ich hier was Falsches sage, dass der sich dagegen ausgesprochen hat. Und das fanden dann die ganzen Menschen, fanden das nicht so gut. Ja, genau, der war bei Hart, aber fair und hat sich da irgendwie gegen die Zuckersteuer ausgesprochen. Ist ja irgendwie
Okay.
auch kein Wunder, dass sich jemand, der eine Cola herstellt, gegen die Zuckersteuer ausspricht. Das ist ja jetzt auch wenig überraschend.
Und ist auch sicher nicht der Einzige, oder?
Nee, ist sicher nicht der Einzige. Aber Fritz Cola ist halt so
Ja.
eine gute Marke und so. Da hat das halt ein paar Leute etwas aufgeregt.
Okay. Ja, ist jetzt für mich kein Grund, kein Fritz Cola mehr zu trinken,
Nee,
muss ich ehrlich sagen.
ich trinke ja
Es gibt
auch,
Schlimmeres.
ich trinke jetzt noch mal einen Schluck aus der Flasche.
Gut.
Sehr lecker. Ist auch immer gut, so bei einer Podcastaufnahme mit Kohlensäure.
Genau.
Ein kaltes, kohlensäurehaltiges Getränk. Was kann schiefgehen?
Ja, da muss ich mir gleich was notieren, damit ich für unser heutiges Episodenbild dir eine Cola in die Hand drücke.
Ah, sehr gut. Mal gucken, was die KI da für eine Cola ausspuckt.
Ja, bin ich auch gespannt.
Wahrscheinlich wird es nicht gebrandet sein, würde ich vermuten.
Nee, es wird bestimmt nur eine Flasche sein. Eine Bierflasche.
Ja.
Ich mal
Gut.
da noch so ein Fritz-Cola-Symbol drauf.
Sehr gut. Könntest ja
Und
das
was
Logo
gibt's?
nachzeichnen. Da sind so zwei Männer drauf, wahrscheinlich die beiden Gründer.
Ja, ach, das gibt's bestimmt bei Canva. Könnte ich mir vorstellen.
Jetzt haben wir aber auch genug Werbung für Fritz Cola gemacht.
Ich glaube auch. Paulaner
Werbung
Spezi, da
Ende.
hätte ich auch mal wieder Lust drauf, muss ich sagen.
Ja, Paulaner Spezi ist auch ganz lecker. Das stimmt. Ich glaube, die haben wir sogar auch da im Kühlschrank. Warum habe ich mir da keine geholt? Naja.
Ja, kannst du
Beim
danach noch
nächsten Mal.
reinziehen, dann schläfst du heute auf jeden Fall nichts mehr.
Ja, obwohl ich glaube, ich glaube, ich setze mich jetzt hier nicht noch weiter hin und trinke eine Paulaner. Oder ich nehme eine mit fürs Hotel. Das könnte ich ja auch machen.
Ein Wegspezi.
Genau, eine Wegspezi. Wie hieß das früher immer? Fabier hat man das immer genannt, als ich noch jung war.
Darf man dann noch Bier trinken beim Autofahren?
Ja, das wurde ja erst, glaube ich, 1934 verboten.
Das ist, warte, irgendjemand habe ich ja letztens drüber gesprochen und dann meinte Dimitri, also war es eine größere Gruppe, und dann meinte Dimitri, in Portugal ist es wohl erlaubt, so eine Flasche Bier neben sich stehen zu haben. Eine offene.
Beim Autofahren.
Beim Autofahren.
Also neben sich stehen zu haben, aber nicht draus zu trinken.
Ja, genau.
Ja, aber ist das in Deutschland verboten, eine offene Bierflasche irgendwie im Auto
Also
stehen zu haben?
hier in den USA ist es verboten.
Ja, okay.
Moment, das werde ich jetzt mal kurz recherchieren.
Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Deutschland verboten ist. Warum sollte es?
Nee, fand ich auch komisch. Nee, dann war es doch irgendwas anderes. Da war ich nämlich schockiert. Okay,
Vielleicht ist
ist
es,
egal. Werde
ja.
ich bis zum nächsten Mal auf jeden Fall recherchieren.
Sehr
Das ist eine
gut,
wichtige Meldung
da
für
werden wir
diesen
das
Podcast.
nachholen. Ja.
Ja, sehr gut.
Sehr gut. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr.
Nee, ich
Hast
habe
du
auch
noch ein
nichts mehr.
Thema?
Nee.
Na dann.
Ich überlege gerade noch, aber nee. Ach doch, ich habe was. Ich habe Threads deinstalliert.
Ja?
Ja. Es ist, ich finde, Threads ist schlecht für meine mentale Gesundheit. Ich glaube, mein
Ah,
Algorithmus ist
okay.
so zerstört. Ich sehe nur Nachrichten über den Krieg und es sind alles so dermaßen Fake News, die aber halt einfach nur Angst schüren, dass ich jetzt beschlossen habe, ich lösche die App.
Ah ja, kann ich nachvollziehen.
Ja, und seitdem geht's mir besser.
Das freut mich. Aber vielleicht geht's dir noch besser, wenn ich dir jetzt drei Threads vorlese, die ich heute geliked habe.
Oh ja.
Das erste ist, hab jetzt mittlerweile so viele Bewerbungen geschrieben, ich hab's satt. Am Montag gehe ich in die nächstgelegene Firma und fange an, da zu arbeiten. Wenn die Polizei rufen, die mich mitnehmen, fange ich halt da an zu arbeiten. Den fand ich schon ganz lustig.
Ja, der ist lustig.
Dann das nächste. Sorry, I'm late. I was having a made-up argument in my head with someone I worked with 10 years ago. Finde ich auch lustig. Kann ich auch mit relaten.
Ich hoffe, du hast keine Arguments mit mir.
Nein.
Im Nachhinein.
Nein, außerdem dauert das ja noch 7 Jahre oder so, oder 8 Jahre. Und das letzte ist ein bisschen in your face. Meine Ex meinte, ich habe 2 Fehler. Ich höre nicht richtig zu und irgendwas anderes.
Oh. Lustig.
Oh, aber das mit dem Arbeiten, den fand ich schon sehr lustig.
Ja, der ist wirklich lustig. Dein Algorithmus läuft ein bisschen besser als meiner.
Ja, vielleicht. Aber ich sehe natürlich auch viel anderes Zeugs, also insofern.
Ja.
Aber das ja, schon interessant. Das wird in den USA da sicher nochmal anders sein. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
Ja, das ist echt heftig. Aber noch was Lustiges. Ich bin ja, vielleicht ist es schon mein Tipp der Woche. Ich bin ja großer Fan der Tagesschau-App. Und wir hatten ja hier schon mal drüber gesprochen, wie wichtig Good News sind. Und die Tagesschau, die haut da jeden Tag so eine Good News rein. Man kann, also wenn man die App öffnet, dann kann man quasi durch die wichtigsten News des Tages so durchscrollen, also wie so durchswipen. Und es fängt halt immer an mit Politik und also diese ganzen Geschehnisse in der Welt und die sind ja alle wirklich negativ. Und wann war das, in letzte Woche oder am Wochenende oder so, scroll ich da so durch und nehme so eine schlechte News nach der anderen und plötzlich kommt die große Meldung, die Spargelsaison startet dieses Jahr vermutlich schon früher. Dann dachte ich, yes.
Yes!
Das war die News, die ich gebraucht habe. Richtig gut.
Sehr schön. Wird eigentlich in den USA viel Spargel angebaut?
Nee. Ich glaube, weißen Spargel, doch. Ich glaube, letztes Jahr habe ich weißen Spargel gefunden. Oder vielleicht habe ich mir das auch nur, bilde ich mir das jetzt nur ein, weil ich es mir so gerne wünschen würde. Nee, grünen Spargel gibt's recht viel.
Ah, okay.
Aber ich glaube, der kommt nicht aus den USA.
Ja, das wäre jetzt meine Frage, ob er importiert ist oder nicht. Okay.
Ja, ich glaube, der ist importiert.
Okay.
Ja.
Ja, interessant.
Ja, aber fand ich schön, dass auch mal was Positives zwischendurch kommt. Was
absolut,
auch alle Deutschen einfach freut.
Also mich hat es jetzt auch ein bisschen gefreut, muss ich sagen.
Ja,
sehr schön.
Geht wahrscheinlich schon im März los. Und die Preise bleiben wohl auch stabil.
Wir sind einfach ein Service-Podcast, das ist einfach toll.
Genau.
Ist das bei Spargel eigentlich so, dass der normalerweise nur in den Monaten mit O verfügbar ist? Nee, ne? Was war das denn nochmal?
Wie in den Monaten mit O.
Ach nee, nicht mit O, das kann ja gar nicht sein. Da gibt es ja gar nicht so viele. Gibt es ja nur 2. Es gibt irgendein Lebensmittel, was nur in bestimmten Monaten verfügbar ist und das hat irgendeinen Buchstabe in dem. Aber was soll das jetzt gerade für ein Buchstabe sein? Nee. Ah, siehst du mal, ich habe auch noch was ich nachreichen muss.
Also ich habe das gerade mal recherchiert. Und hier steht Lebensmittel, die besonders in den kühleren Monaten mit O, also Oktober, November, Dezember Saison haben, umfassen Wurzelgemüse, Kohlsorten und Lagerobst.
Nee, aber Dezember hat doch gar kein O im Monat im Namen. Oh Mann. Vor allem, das sind ja wirklich nur 2 Monate. Oder ist das hier Federweißer, glaube ich, oder? Es artet hier gerade ein bisschen aus. Federweißer. Monate verfügbar. Mal schauen.
Diese KI, weiß ich. Ich habe das nur vorgelesen. Also denen vertraue ich jetzt gar nichts mehr. Das ist ja unglaublich. Ich
kann denen auch echt nicht vertrauen. Ja, hier, denn wer Federweißer liebt, der muss auf die richtige Zeit im Jahr warten, denn Federweißer ist nur... Moment. Federweißer, weißrote Feder. Hier. Muss auf die richtige Zeit im Jahr warten. Denn Federweißer kann man nur ein paar wenige Wochen im Jahr herstellen.
Das wird jetzt wirklich spannend, Lars.
Nee, es ist nicht mit O, ist auch nicht. Verdammt. Wahrscheinlich ist das jetzt so, wie wenn jetzt Leute hier zuhören, die das genau wissen, die werden wahrscheinlich jetzt laut mit mir schimpfen, weil sie sagen, es ist das und das. Und sie, ne?
Ja.
Ich höre sie ja nicht.
Ja, Gott sei Dank. Ich habe hier jetzt gerade auch noch gelesen, dass man Muscheln oder es gab mal eine Regel, dass man Muscheln nur in Monaten mit R essen soll.
Ah.
Also von September bis April.
Ah, das könnte es auch sein. Also jetzt nicht Muscheln, aber mit R, das stimmt. Es gibt ja auch einige Juni, Juli, August, Juni, Juli, August, Mai. Ja, ich weiß es nicht. Es ist einfach, oh Gott, oh Gott.
Gehen wir zurück zu unserem Expertengebiet.
Ich würde auch sagen, das ist, glaube ich, ja, da fühle ich mich wohler, auf vertrautem Terrain sozusagen.
Ich glaube auch.
Sehr gut.
Okay, ich bin gespannt auf dein Thema.
Oh, ich muss mich erstmal sammeln.
Schon 17 Minuten hier über Lebensmittel geplaudert.
Toll, wenigstens mal nicht übers Wetter. Also, apropos Lebensmittel, ich kann zurück zur Fritz-Cola-Krise von Fritz Kohler, weil es geht nämlich um Vertrauen heute. Mhm.
Okay.
Ich habe nämlich, ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass ich das im letzten Jahr auch schon mal gesagt, darüber gesprochen hatte, hatte ich gar nicht, glaube ich, zumindest habe ich es nicht gefunden. Ich wollte ein bisschen über den Edelmann Trust Barometer sprechen. Mhm. Das ist ja so eine Studie, die kommt ja jedes Jahr raus und ich glaube jetzt im wievielten Jahr, Moment, ich muss mal gerade gucken, 26. Jahr ist es, also schon echt ganz schön lang. Da wird ja dann immer...
Stimmt.
Wird ja dann immer so repräsentativ in unterschiedlichen Ländern, wird ja so der Stand des Vertrauens sozusagen abgefragt. Mhm. Und ich hatte das nämlich bei irgendeinem, ich weiß jetzt gar nicht mehr wo, irgendwas Arbeitsbezogenes, habe ich dann irgendwas gesucht und dann kam mir dieses Trust, dieser, sagt man das oder der Trust Barometer? Man weiß es nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Egal. Da ist ein englisches Wort, das ist eigentlich auch wurscht. Auf jeden Fall kam mir da
so ein paar Statistiken. Sag einfach The Trust Barometer.
Genau, das kommt doch immer sehr gut.
Ja.
Da kamen mir da ein paar Statistiken aus dem aktuellen Trust Barometer unter die, jetzt weiß ich nicht, wie ich den Satz beenden soll, sind mir ein paar Statistiken aufgefallen. Und jetzt kann ich mal ein bisschen Doomsday spielen, weil als ich mir das so angeguckt habe, weiß ich auch nicht, also meine Laune ist jetzt nicht gerade gestiegen.
Okay.
Es gibt nämlich eine globale Vertrauenskrise und die drückt sich auch in Deutschland sehr stark aus. Und ich will ehrlich gesagt gar nicht so sehr auf die teilweise echt erschreckenden Zahlen eingehen, sondern eher auf Lösungen. Aber ich starte mal gerade mit den Zahlen, weil also eine Sache, die mich dann echt sehr ratlos zurückgelassen hat, war, es ist wohl so, dass in Deutschland 81% der Befragten, und ich glaube, es ist eine repräsentative Umfrage, vertrauen jemandem nicht, die oder der anders ist als sie selbst.
Wie
also
viel?
81%.
Wow.
Das fand ich auch. Und da ist Deutschland auch echt recht weit unten. Ich glaube, es ist nur noch Japan schlechter, wenn ich jetzt, genau, nur in Japan sind die Menschen noch misstrauischer. Also der zweithöchste Wert der Studie. Und das ist auch unabhängig von Alter, Geschlecht oder Einkommen. Das finde ich schon echt krass.
Das ist verrückt.
Ja, und dieses Anderssein wird eben auch konkret definiert. Also es heißt, Anderssein bedeutet, die andere Person lebt nach anderen Werten als ich. Sie glaubt an andere Fakten, auch interessant, ne? Fakten sind Fakten, aber gut. Glaubt an andere Fakten und vertraut anderen Quellen als ich, möchte gesellschaftliche Probleme anders angehen als ich und kommt eben aus einer anderen Kultur, hat einen anderen kulturellen Hintergrund oder einen anderen Lebensstil als ich. Und den Menschen vertrauen halt 81% nicht. Das finde ich
Wahnsinn.
Schon echt ganz schön heftig, ja. Und es ist halt
das
insgesamt
heißt,
so.
Ja. Sorry, muss ich jetzt mal kurz reingrätschen.
Ja,
das heißt, ich bin hier Deutsche, lebe in den USA. Das heißt eigentlich, die meisten Leute vertrauen mir gar nicht.
Also das sind die deutschen Zahlen, nicht die amerikanischen Zahlen.
Ah, ja, okay.
Ich guck mal gerade, ob ich hier die, also global sind 70%, die eben Menschen, die anders sind als sie selbst, nicht vertrauen. Aber ich sehe jetzt hier, oder ich müsste mir dann die US-Zahlen angucken. Mal gucken. ob ich das hier finde. Explore the findings. Das sind wieder die globalen.
Ja, ich meine, nicht global.
Also 70 sind global. Und, ja, aber wie gesagt, Deutschland ist auf jeden Fall am zweitschlechtesten. Das ist schon echt bitter.
Okay.
Genau, es gibt halt noch so ein paar andere Zahlen da eben daraus, dass also Deutschland gehört eben zu den misstrauischsten Ländern, habe ich schon gesagt. Die Vertrauenskluft zwischen Arm und Reich hat sich in den letzten 14 Jahren vervierfacht. Also Menschen, die halt Geringverdiener sind, vertrauen halt grundsätzlich, oder da ist eine größere Vertrauenskrise gegenüber Institutionen, gegenüber ja Andersdenkenden und so weiter als bei Reichen. Das ist jetzt auch wenig überraschend, würde ich sagen. Und dann genau, derzeit glauben nur 8% der Deutschen, dass es ihre Kinder mal besser haben werden als sie selbst. Okay. Auch nicht so richtig viel. Das ist auch nochmal runtergegangen um, glaube ich, 4 oder 6% zum Vorjahr. Also da war es auch schon gering. Und genau, liegt also derzeit eben vor allen Dingen die wirtschaftliche Situation. Also es gibt halt Jobängste, dann Angst von KI abgehängt zu werden. Und die ist wohl bei Geringverdienern auch höher als bei Gutverdienern. Wobei ich mich da manchmal frage, also wir hatten doch mal, du hattest doch mal so eine Studie, welche Jobs von KI sozusagen abgelöst werden. Und ich weiß gar nicht, sind eher, also da sind, waren doch einige Gutverdiener-Jobs dabei, ne? Also ja, so grundsätzlich weiß ich gar nicht, ob Geringverdiener sich wirklich mehr Sorgen darum machen müssen, dass KI eben den Job wegnimmt. Aber gut.
Ja, finde ich auch ein bisschen nicht so einleuchtend.
Nee, irgendwie. Ja gut, aber ich glaube, dann, ja, man kriegt halt dann viele News mit so einer KI und ne, gibt's halt, wird halt Jobs, dadurch werden halt Jobs verloren und so. Ich glaube, wenn man sich dann irgendwie nicht weiter mit beschäftigt, dann hat man halt Angst davor, wenn man halt insgesamt halt auch wenig Vertrauen in die Zukunft hat, würde ich mal sagen.
Ja.
Genau, also es ist halt grundsätzlich so, dass die Deutschen eben ihr Vertrauen immer mehr verlieren in nationale Regierungen. Das ging irgendwie 16% runter, große Medienhäuser ging 11% runter, dann eben auch so Business Leader aus anderen Ländern ging 6% runter. Und das Vertrauen gestiegen ist in Deutschland bei dem eigenen oder der eigenen CEO, auch interessant, plus 9%. Okay. Dann Kolleginnen und Kollegen plus 11% und so der enge Kreis, also Nachbarn, Familie und Freunde, das ist halt 11%. Also man sieht halt wirklich, und das nennt sich, also der Edelmann Trust Barometer nennt das eben ein Insular Mindset, also insularer Mindset. Das halt, dass man sich halt immer mehr so auf die eigene Blase, auf die eigenen Leute, die man kennt, eben zurückzieht, dass man denen halt vertraut und alles, was irgendwie so ein bisschen weiter weg ist, was man nicht kennt, was fremd ist, dem vertraut man eben grundsätzlich nicht mehr.
Ja, okay.
Ja, also insgesamt schon echt bittere Zahlen.
Mhm.
Genau, aber wie gesagt, ich wollte ja jetzt mal auf die Lösung, weil da wird nämlich auch gesagt, wie man halt diese Vertrauenskrise dann lösen kann. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Und da wollte ich jetzt mal mich drauf fokussieren. Weil dieser Trust Barometer sagt eben, die Lösung ist ein Trust Brokering, also so eine Vertrauensvermittlung oder so. Broker sind ja eher auch so Makler und so, glaube ich, auch. Mhm. Ne?
Ja.
Ja. Und genau, und dieses Trust Brokering oder Trust Broker, das bezeichnet eben Edelmann, das ist so eine Art Werkzeugkasten, wo eben Tools enthalten sind, die dafür sorgen sollen, dass dieser Insel-Mindset eben aufgebrochen wird und die Deutschen oder insgesamt eben die Menschen, die da mehr Vertrauen auch zu Andersdenkenden gewinnen. Und das kann wohl so erreicht werden, dass es geht nicht darum, Menschen zu ändern. Also wenn du jetzt, ne, du bist anders als ich, hast andere Meinungen, wenn wir dann diskutieren, dann soll es eben nicht darum gehen, dass ich dich jetzt irgendwie zu überzeugen versuche, eben so zu denken, wie ich bin. Also dann eben mehr wie ich zu werden, damit ich dir vertrauen kann. Sondern es geht eben eher darum, auf so Gemeinsamkeiten oder grundsätzliche Gemeinsamkeiten hinzuweisen und darüber dann eben Verständnis füreinander zu schaffen. Was ja jetzt so ganz sinnvoll klingt. Und diese Trust Broker sind eben laut oder können laut Edelmann eben Personen oder auch Organisationen oder Institutionen sein, denen eben alle grundsätzlich eher vertrauen, eben Probleme gemeinsam anzugehen und ja so Unterschiede aufzulösen und so weiter. Und genau, und da geht es eben dann wieder zurück zu dem, was ich eben gesagt habe, wo die Deutschen jetzt eben mehr Vertrauen gewonnen haben. Also eben ne, CEO, dann Kolleginnen und Kollegen und Nachbarn, Familie und Freunde. Und was wohl bei dieser Umfrage dann eben herausgekommen ist, dass besonders effektiv sind wohl Maßnahmen, die Arbeitgeber umsetzen können. Mhm. Also wirklich halt so in diesem Arbeitsumfeld. Also laut dem Barometer sind eben Arbeitgeber am besten positioniert, um Vertrauen über Grenzen hinweg eben aufzubauen. Und da werden eben bestimmte Strategien als besonders wirksam eingestuft. Das erste ist eine gemeinsame Identität fördern, also die Schaffung einer Unternehmenskultur, die betont, was eben ja die Menschen, die eben für die in einer Organisation oder einem Unternehmen arbeiten, eben eint, anstatt eben darauf zu verweisen, was sie trennt.
Ja.
Da stimmen wohl 79% zu, dass das eben besonders effektiv ist. Dann, was auch interessant ist, dass eben eine Zusammenarbeit nicht ermöglicht wird, sondern wirklich erzwungen wird. Also das heißt eben, dass der Aufbau von Teams, in denen Menschen mit unterschiedlichen Werten zusammenarbeiten müssen, um erfolgreich zu sein, dass das eben besonders besonders effektiv ist. Auch interessant, also dass man halt wirklich, ich meine, das kennt ja jeder, glaube ich, ne? Ich meine, das kennst du bei deiner jetzigen Arbeit, bei unserem gemeinsamen damaligen Arbeitgeber, meinem jetzigen noch, kennen wir das ja auch. Es gibt halt Leute, mit denen man halt gerne zusammenarbeitet und Leute, mit denen man vielleicht nicht so gerne zusammenarbeitet. Und also was eben Arbeitgeber tun sollten, ist halt wirklich so Teams eben wirklich so aufzustellen, ja, vielleicht eben auch vor dem Hintergrund, dass die halt, ja, vielleicht irgendwie auch, weiß ich nicht, wo es auch Reibereien geben könnte. Und dass man darüber dann eben wirklich diese, ja, an dem Arbeiten, an einer gemeinsamen Herausforderung dann eben auch die Gemeinsamkeiten erkennt.
Mm, ja, ich glaube, das scheuen viele.
Ja,
die Teams absolut. Genauso zusammenzusetzen.
Ja, aber das ist schon so, dass dadurch eben auch keine, ja, wahrscheinlich auch kein Fortschritt und keine, vielleicht sogar, wenn man es jetzt irgendwie auf Kreativität, Innovation bezieht, halt keine Innovation entsteht, ne? Ja. Wenn halt alle sich einig sind. Ja, auch nichts Neues entsteht. Ja, und was eben auch wichtig ist, ist dann, aber das gehört ja eben auch dazu, ist Konflikttraining. Also, dass es im Grunde verpflichtende Schulungen für Mitarbeitende geben muss, wie man eben, ja, in Konfliktsituationen eben einen konstruktiven Dialog führt. Das gehört dann wahrscheinlich wirklich auch oder muss halt zwangsläufig dazugehören, ne? Weil sonst, ja, wenn man das halt nicht lernt, wie man dann irgendwie mit Konflikten umgeht, dann wird's halt auch schwierig.
Das finde ich aber gut.
Ja, finde ich auch gut. Dann, das wären also Maßnahmen für Arbeitgeber so insgesamt. Dann hatte ich auch gesagt, dass eben CEOs auch besonders vertraut wird, interessanterweise. Und dann sagt eben auch der Trust Barometer, dass eben CEOs hier eine klare Rolle übernehmen sollten, eben so als Vorbilder zu fungieren. Ist natürlich alles so ein bisschen auch in die Richtung formuliert, wie auch Kommunikation dann eben helfen kann. Also vor allen Dingen ist es ja interne Kommunikation oder eben so ein CEO-Positionierung, dass das dann eben dann unterstützen kann. Ne? Mhm. Ja, also was eben CEOs dann machen sollten, ist, dass sie eben einen Dialog fördern, also dass sie eben ja aktiv respektvoll den Dialog in Gruppen suchen, die auch, also auch externe, die eben das Unternehmen ja kritisieren oder ihm misstrauen. Das ist das eine. Dann, dass es eben so eine Diversitätsberatung geben sollte, dass eben auch Menschen mit unterschiedlichen Werten, Hintergründen und so weiter dann eben auch befragt oder konsultiert werden sollten. Und das ist auch interessant, dass eben CEOs bei so besonderen Streitthemen eher Neutralität wahren sollen. Also bei den Themen, die halt ja vor allen Dingen sehr polarisieren, dass es da ja, dass da eben auch so eine Kooperation und Gemeinsamkeit daneben gefördert werden soll, als eben, wie gesagt, irgendwie eine Haltung einnehmen zu einem bestimmten Thema.
Okay.
Ja. Und genau, dann eben auch die Frage, was jetzt andere Institutionen eben tun können, weil das Vertrauen eben in NGOs zum Beispiel, in Regierungen, auch in Medien sinkt eben total. Und da ja kommt vielleicht auch wieder so dieser konstruktive Journalismus dann irgendwie auch wieder zum Tragen. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Also dass eben eher Lösungen angeboten werden sollen jetzt von Medien, dass deeskaliert werden soll und dass man eben auch so angstauslösende oder so polarisierende Schlagzeilen eben vermeiden soll. Und dann ansonsten meiden eben die Menschen eben diese Medien.
Okay.
Ne, dieses News Avoidance ist ja auch ein Thema.
Ja.
Genau, dass eben NGOs zum Beispiel auch durchaus vielleicht dann nicht unbedingt so kommunizieren sollten, was ja auch viele machen, eben ihre eigene Bubble, ihre eigene Basis eben zu motivieren, eben sehr stark auf Polarisierung zu setzen, sondern eben auch eher so als Übersetzer oder Übersetzerinnen dann eben oder Mediatoren dann eben fungieren sollten.
Mhm.
Ja. Ist halt schwierig, ne? Da, glaube ich, das Vertrauen aufzubrechen, ist echt hart.
Ich überlege mir gerade als NGO, wie du das machen solltest.
Ja, und trotzdem eben auf deine Ziele erreichen zu wollen und auch für dich werben zu wollen. Ich finde das auch schwierig.
Ja.
Ja, also bei Medien kann ich das durchaus. Total. Und bei Medien ist das aber schon anders. Also da glaube ich auch, ich meine, ja, News Avoidance ist ein Problem und ich glaube schon, dass da Medien auf jeden Fall was tun können, um eben so einen gesellschaftlichen Dialog oder einen gesellschaftlichen Zusammenhalt daneben zu fördern.
Mhm.
Und dadurch dann halt wieder Vertrauen aufzubauen.
Ja.
Ja, und ja, also auf jeden Fall, man sieht halt schon, dass bei diesem Trust Barometer, also die Zahlen werden halt echt nicht besser in den letzten Jahren. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, dass halt wirklich auch konkrete Maßnahmen daneben ergriffen werden, die halt eben ja nicht nur Arbeitgeber, sondern eben auch ja so Organisationen, Institutionen dann eben tun sollten.
Mhm.
Ja. Genau. Aber irgendwie, ja, ist dann, wenn man sich das eben so ohne die Lösungen dann eben anzugucken, wenn man erstmal sich durch die ersten, jetzt bei der Präsentation, das sind halt insgesamt 77 Seiten, wenn man sich durch die ersten 50 Seiten dann irgendwie durchkämpft mit den ganzen Zahlen, die wenig hoffnungsvoll sind, bis man dann irgendwie zu Lösungen kommt, das, da brauchst du einen Atem.
Ja. Da geht's schon los.
Da geht's schon los, genau. Vielleicht sollte man es umdrehen.
Ja.
Ja. Deswegen hoffe ich auch, dass ich jetzt irgendwie mehr auf das Konstruktive dann eben, dass ich darauf eingegangen bin.
Ja. Nee, finde ich gut. Hm. Ich finde es total interessant. Auch dass irgendwie, also dass alle so hardcore pessimistisch sind.
Ja, also ja. Also zum Beispiel, warte mal, ich muss hier mal gerade gucken, ob ich hier so Vergleiche sehe. Ah, hier, compared to today, the next generation will be better off. Also da sagen eben 8, also Frankreich ist am schlechtesten, wenig überraschend, 6% sagen das nur noch, in Deutschland eben 8%, USA sind es immerhin 21%.
Okay.
Und ganz oben stehen Saudi-Arabien 65%, Nigeria 65% plus 15% im Vergleich zum Vorjahr, dann Vereinigte Arabische Emirate 63%, Kenia 59, Indonesien 56. Schon interessant.
Ja, krass.
Ja. Das muss ich auch sagen.
Also die 21% USA, bin ich schon irgendwie überrascht.
Dass das so niedrig oder so hoch ist?
Nee, dass es so hoch ist.
Okay.
Im Vergleich zu den europäischen Ländern.
Ja, es sind eben ganz unten sind Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Schweden, Spanien und dann kommt Japan. Ja, ne, dass das so, ja, und dann vorne sind eben Indonesien, Kenia, Nigeria. Schon auch interessant, dass das so also viele Länder so aus dem globalen Süden, dass die da irgendwie schon hoffnungsvoller sind und da auch teilweise steigen. Also Nigeria plus 15, Kenia plus 6%. Das ist auch schon echt, spannend.
Ja.
Hätte man vielleicht auch einiges von denen lernen.
Ja, ich glaube, die sind halt an einem anderen Punkt in ihrer Entwicklung.
Ja.
Deswegen vielleicht schon auch, aber es ist 6% Frankreich. Also so schlimm ist in Frankreich auch nicht, oder?
Nee, aber ich meine, das ist ja auch schon ein Running Gag, oder? Dass die Franzosen immer so, immer so negativ sind, sich über alles beschweren und so.
Ja. Ja, ich glaube, also klar, Vertrauen ist irgendwie das eine, aber ich glaube, so ein bisschen Optimismus schadet auch nicht.
Ja, sehe ich genauso, absolut. Ja.
Ja.
Ich meine, die andere Maßnahme, die ich mir jetzt auch nochmal vornehmen will, ist, weil das merke ich bei mir selber auch, dass ich halt so Medien oder Informationen schon eher meide, von denen ich mir vorstelle oder von denen ich weiß, dass sie halt nicht so wirklich meine Meinung entsprechen.
Mhm.
Das ist auch schwierig. Und ich glaube, sowas sorgt halt auch sehr für diesen Insular, also Insel-Mindset.
Mhm.
Also in Deutschland sind es halt 30%, die sagen, dass sie Informationen von Quellen bekommen, die halt eine unterschiedliche politische Einstellung haben als sie selber. Also 30% tun das nur. Und da ist Japan ganz unten mit 20%. USA ist, 35%, auch nicht viel mehr. Und ja, irgendwie, ich glaube, das ist schon wichtig, irgendwie auch so offen zu bleiben, dass man halt irgendwie, ja, jetzt natürlich nicht irgendwie polarisierende Sachen, aber wenn man so Argumente für und gegen dann irgendwie immer, ja, sich da irgendwie mehr informiert. Das finde ich schon wichtig.
Ja, ich glaube, man muss sich da halt echt irgendwie zwingen, weil ich meine, ja, es gibt so viele Sachen, die man irgendwie lesen will und anhören will und so, und aber irgendwie auch gar nicht so viel Zeit dafür.
Ja, das stimmt.
Also kostet mich schon Überwindung, dann wirklich so einen Artikel komplett so durchzulesen, der irgendwie mich nicht anspricht.
Ja, irgendwie schon, ne? Das stimmt. Ja aber ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig, weil ich, ja, irgendwie ist das schon eine große Gefahr, dieses sich nur auf sich selber zurückziehen oder nur denen zu glauben, die halt so sind oder von denen man glaubt, dass sie so sind, wie man selbst. Das ist schon echt eine Gefahr.
Ja.
Und man sieht ja weltweit, wo es halt hinführt, ne? Oder in vielen Ländern, wo es hinführt. Ja.
Absolut.
Genau, also wer Lust hat, sich hier noch durch die 50% weiteren Zahlen, 50 Slides mit weiteren Zahlen zu kämpfen, dann verlinken wir es natürlich auch.
Ja.
Und genau, wie gesagt, es gibt halt für unterschiedliche Länder eben immer diese Reports, also globalen, und dann halt Reports auf bestimmte Länder bezogen. Also es ist echt sehr interessant.
Mhm.
Ja. Um auch eben wirklich auch zu gucken, was halt jetzt für uns, für unsere Branche, was halt eben Kommunikation auch tun kann, sowohl jetzt externe als auch interne Kommunikation. Mhm. Das finde ich dann auch inspirierend.
Ja. Ja, total spannend. Vielen Dank.
Sehr
ich werde mir die, ich werde mir die, wie viele Slides? 50, 55, würde ich mal auch reinziehen.
Ja, sehr gut.
Sollen wir noch ein paar Good News teilen?
Ist hast mir gerade
so eingefallen? Ja, ich suche jetzt mal kurz welche.
Mach das.
Wie hieß nochmal diese Website? Hier. Good News Network.
Mhm.
Okay. Nach deinem ganzen Pessimismus brauchen wir jetzt ein paar gute News. Also, John Hamm hat heute Geburtstag. Er wird 55. Herzlichen Glückwunsch, John, falls du hier zuhörst.
Herzlichen Glückwunsch.
Weißt du schon, wer das ist, oder? Der aus Mad Men.
Ah, okay, nee, wusste ich nicht.
Ja.
Ich dachte so, komm mal her, wobei.
Kann man euch einfach mal gratulieren. Ja. Okay, dann in Indien wurden ein paar Cheetahs geboren. Also Cheetah, Jaguar?
Mhm.
Oder?
Ich glaube, ja.
Ah, ein Gepard.
Ah ja, Gepard, okay.
Also, es gibt wohl einen Babyboom unter Geparden in Indien. Mhm. Und das ist sehr positiv.
Sehr gut.
Im Death Valley in Amerika gibt es aktuell einen Super Bloom Carpet. Also eine riesige Wiese, auf der die Blumen blühen. Sieht sehr schön aus. Ich werde die Artikel alle unten verlinken.
Ja, ich bitte darum. Mhm.
Und es wurden wohl mehrere Plastikarten in Essig umgewandelt. Ohne Emission.
Okay.
Durch Sonnenlicht. Das ist ja abgefahren.
Plastikarten durch Sonnenlicht in Essig umgewandelt.
Ja.
Aha. Toll. So Essig, den man dann irgendwie konsumieren kann.
Moment, vermutlich kann man die nicht konsumieren. Wobei, vielleicht schon.
Ja, wer weiß.
Ja, müsste ich jetzt mal im Detail durchlesen hier.
Mhm.
Aber cool. Also es tut sich einiges in der Welt, was Positives.
Ja, vielleicht wird das auch mal eine Rubrik, die Good News des Tages, der Woche. Obwohl, da gibt's ja auch, haben wir ja schon auch mal geteilt. Gibt es ja einige Seiten, wo du es gerade auch vorgelesen hattest, die halt sowas teilen. Ja.
Ja, ich scrolle jetzt öfters mal durch, und wenn mir einer auffällt, der lustig ist, dann bringe ich ihn mit.
Sehr gut.
Okay.
Ich habe nichts mehr.
Ich habe auch nichts mehr.
Dann freue ich mich auf das Episodenbild.
Happy Spargel Season. Ich werde euch da alle mal auf dem Laufenden halten. Jetzt bin ich gehuckt.
Ja, ich denke aber schon, dass Spargel in Deutschland beliebter ist als in den USA, oder?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem der Weiße.
Ja, genau. Also hier bei da, wo ich wohne, eben im Rheinland, da gibt es so viele Spargelfelder. Also,
ja.
Ja.
Ja, das wäre schon fast eine Reise wert nach Deutschland. Die Frage ist das auch.
Ja.
Mal sehen, ob ich das noch unterbringe.
Ich werde mal ein paar Fotos machen von den Spargelfeldern, mal gucken, oder ich werde es mal beobachten, ob die schon, ob es da schon mit der Ernte losgeht.
Ja, ja, halt mich bitte auf dem Laufenden.
Mache ich. Ich könnte so eine Live-Cam einrichten vom Spargelfeld um die Ecke.
Das fände ich gut. Es würde mich auch mal interessieren, wie viele Leute da draufklicken. Ich glaube, das sind nämlich gar nicht wenige.
Das ist, ist eine Marktlücke.
Ja.
Dann verkaufen wir Werbeplätze rund um diese Webcam und dann
ja, Edeka
verdienen und wir uns eine goldene Nase.
Eben. Ja.
Ja. Toll.
Großartig. Bis zur nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche. Ciao.
Tschüss.